Sprich doch mal an.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Das reicht eigentlich. Vielleicht ein bisschen lauter.
1, 2, 3, 4.
Kannst du auf Bayerisch bis 11 zählen?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sehr schön. Ja, wie findest du denn jetzt, was da jetzt am Tegernsee los ist mit eurem, na, wie heißt er?
Was finde ich am Tegernsee los? Da ist gar nichts los, der sitzt doch im Keller, oder?
Wo ist er denn eigentlich?
Wo ist er denn? Im Keller.
Ja?
Ja, der geht nicht ans Telefon.
Ah, ja, der soll das Maul halten, ne? Oder?
Ja, der soll das Maul halten, gell? Ja. Aber das finde ich ja sehr gut, weil er hat ja die, eine sehr gute Sache hat das, weil die Steuerpolitik der SPD ist damit gerettet.
Naja, das hat er, sieht ja der Herr Söder, Markus Söder sieht das ja anders. Ne? Der hat ja gesagt, wenn wir das durchbekommen hätten, das Steuerabkommen mit der Schweiz, dann würden wir jetzt nicht nur den einen Uli Hoeneß kriegen mit ein paar hundert Millionen veruntreut oder außer Landes geschafft, ist ja nicht so klar, sondern eben alle. Man würde keinen kriegen, aber das Geld von allen. Ne? Das hat ja der Söder gesagt.
Ja, dafür kriegen wir jetzt dann alle. Die kommen ins Gefängnis, der Reihe nach, weil das, dass die Steuerdaten da jetzt rüberwandern. Davon können wir doch ausgehen, oder? Also das ist ein lukratives Geschäft,
ja.
Namen jetzt zu verkaufen. Das ist ein bisschen so wie im Wilden Westen jetzt, so wanted.
Naja.
Dead or...
Nordrhein-Westfalen hat sich halt dazu durchgerungen, das ohne Skrupel anzukaufen, diese CDs. Finde ich auch in Ordnung,
ja, finde ich in Ordnung,
ja. Und
das einzig Blöde ist, dass es jetzt kommt und nicht
in ein paar Wochen,
wenn die Champions League gewonnen ist.
Ja, ich habe mich auch gefragt, was kann das eigentlich für einen Einfluss haben auf die Moral der Spieler? Aber denen ist natürlich klar, dass sie genau in der gleichen Lage sind wie Uli Hoeneß.
Weil sie ihr Geld auch in der Schweiz haben.
Dort oder wo man sein Geld und so hat. Ja. Und deswegen sind sie natürlich die ganze Zeit belastet, denken daran, wie sie da wieder rauskommen, wie können sie sich nicht aufs Spiel konzentrieren.
Genau, sie möchten jetzt weglaufen. Vielleicht steigert es die Lauffähigkeit kollektiv.
Uli Hoeneß hat ja gesagt, Geld ist ihm nicht so wichtig.
Hm? Ja, das glaube ich.
Und er hat auch gesagt, jetzt kommt unser Kaffee.
Er schwimmt ja drin. Es ist, glaube ich, es wird jetzt auch in das...
Dankeschön.
Dankeschön.
Er hat auch gesagt, ich weiß, dass das dumm ist, aber ich zahle meine Steuern. Also ein Teil scheint er zu zahlen.
Ja, natürlich. Das hat er vieles gesagt.
Ja, willkommen zu meinem Bücherpodcast. Ich bin Andreas.
Ja.
Mein Freund ist heute Frank, Frank Hessenland.
Heute nur für einen Tag. Freund für einen Tag.
Darauf kommt es doch nur an. Wir reden über heute und morgen reden wir über morgen.
In Indien kann man so heiraten.
Ja, für einen Tag?
Heiraten für einen Tag.
Na gut, darüber können wir vielleicht morgen reden. Heute, lass uns Freunde bleiben für heute. Oder zumindest für die Frist.
Macht das Sinn überhaupt? Ich finde, es macht gar keinen Sinn, über Bücher zu reden und dabei Freunde bleiben zu wollen.
Gut. Deswegen bleiben, also ich rede jetzt nur über den Moment. Du bist mein Freund im Moment und das kann sich ändern, sobald du dich wieder in der Diskussionssituation ausgesetzt fühlst und dich wieder angegriffen fühlst. Ja, wir haben vier Bücher heute. Erstmal freue ich mich, dass wir uns hier treffen im Blauen Band in Berlin-Mitte. Schöne urbane Umgebung, gefällt mir gut. Man hört ein bisschen den Verkehr. Vorne reden urbane Menschen oder tippen auf ihren Handys rum.
Alte Mädchen.
Alte Mädchen, sehr schöner Begriff. Ja.
Hinter uns das Bild von der Karibik.
Ja.
Mit einem ewig jungen gebliebenen Mädchen.
Ich glaube, es ist eher die Südsee.
Ja. Ist Karibik nicht Südsee?
Nein. Karibik ist nicht Südsee. Nein. Südsee ist der Pazifik.
Ach so.
Karibik gehört genau genommen zum Atlantik dazu.
Ja.
So, aber wir wollen nicht über Geografie reden, sondern über vier Bücher.
Ich kenne mich da ja nicht so aus.
Eins davon haben wir beide gelesen.
Mhm.
Zwei davon hat jeweils einer von uns gelesen und eins davon hat keiner von uns gelesen. Ich hoffe, du bist unserem Motto treu geblieben und hast das vierte Buch auch wirklich nicht gelesen. Das können wir vielleicht schon mal
rausschicken.
Die erschöpfte Gesellschaft.
Mhm.
Das erste Buch, hast du es eigentlich mitgebracht?
Welches? Nee, ich habe nichts mitgebracht.
Ich habe das
werde das auch nicht mitbringen. Das, ich finde
es. Ich habe es dir geliehen und du bringst es, du hast es weggeschmissen schon. Oder?
Ja, schon geistig habe ich schon weggeschmissen. Meistens ist das Geistige ja der Vorläufer.
Also Freiburg von Uwe Timm hat dir nicht so gut gefallen. Hast du es gelesen?
Ich habe es wirklich gelesen, ja? Ehrlich. Und das ist, also ich hätte es aber nicht gelesen. Ich hätte es schon nach der dritten Seite auf, also hätte ich es auf den Müllhaufen der Geschichte gewandt. Auch, man kann es auch so gut anstecken und damit und grillen und so. Es ist ein schreckliches Buch.
Dann benutzt es doch lieber, um deine Wohnung zu renovieren. Energetisches Gebäude zu sanieren.
Also das, ja, das könnte ich auch.
Ja. Zu verbrennen.
Das stimmt, ja. Papier, ja, ist geduldige Dämmmasse. Ja, nee, also es hat mir gar nicht gefallen. Fangen wir damit an?
Ich würde sagen, ja, damit fangen wir an.
Echt?
Ja, gut, dann... Du kannst ja dann, wenn du dich sehr drüber ärgerst, am Ende nochmal drauf zurückkommen, auf das Buch.
Mhm.
Ich sag vielleicht ganz kurz, worum es geht. Uwe Timm ist ein Schriftsteller, der jetzt Anfang 70 sein dürfte, lebt in München, stammt aus Hamburg.
Anfang 70, ja.
Hat... Bücher geschrieben wie Die Erfindung der Currywurst oder Rot, einige mehr. Ich halte ihn für den nicht nur einen wichtigsten, einen der wichtigsten Gegenwartsliteraten in Deutschland, sondern auch für, sagen wir mal, einen der literarischsten, der sich auch wirklich mit dem Schreiben an sich als Prozess sehr auseinandergesetzt hat, mit seinem eigenen und dem anderen.
Ach du meine Güte.
Und was getan hat. Also es geht nicht nur um die Geschichten, sondern auch um den Stil.
Nicht.
Und Freibank ist ein Thema, also an dem Alter merkt man es, Uwe Timm ist 68er, bisschen alter, 68er muss man sagen, also er hat, ich glaube er ist 1940 geboren, das heißt er hat Anfang der 60er Jahre in München studiert, München war damals ein bisschen weiter als die anderen Städte, also die 68er Bewegung war da schon absehbar, es gab sowas wie Haschrebellen, was vermischte sich da. Im Studentenviertel in der Türkenstraße und so weiter mit den Bierrebellen, kann man vielleicht so sagen. Freitisch heißt jedenfalls das Buch und Freitisch ist eine Einrichtung, die es früher gegeben hat, wo Institutionen, Studenten das Essen bezahlt haben, das Mittagessen, und da haben sich dann eine Reihe von Studenten, die davon profitiert haben, immer getroffen und geredet und dann 50 Jahre später, naja, nicht ganz, 40 Jahre, 45 Jahre später, treffen sich zwei von denen wieder in Anklam.
Ja.
Ja. Und du guckst ganz gequält. Also was hat dir denn daran nicht gefallen? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, mit deinem Unbehagen mit diesem Buch.
Es hat mir, ich finde es alles vollkommen falsch, was du da sagst. Also es ist weder ist es irgendwie vom Stil her oder von der sprachlichen Herangehensweise irgendetwas, was also anders sei als super konventionell. Dann ist es ein wirklicher Altherrenroman. Also wenn du sagst, er ist 70, ja, das stimmt wahrscheinlich. Also das ist nicht falsch, was du sagst. Aber so ist es auch geschrieben. Es ist ein sabbernder, sich für nichts mehr wirklich interessierender Altherrenroman, der auch noch irgendwie vor einer alles sozusagen ostdeutsche diskriminierenden Folie spielt. Also da treffen sich zwei, die vor 40 Jahren, du sagst es selber, in München an so einem Tisch über Arno Schmidt viel geredet haben. Das ist noch das Schönste, weil Arno Schmidt einer der sprachprägnantesten Schriftsteller ist, die Deutschland je hervorgebracht hat. Wunderbar.
Guter von Starwings.
Ja, und da werden immer Zitate gebracht und diese Zitate sind wie Inseln in diesem Buch, wo man denkt, ah, da hat sich noch jemand wirklich Gedanken gemacht über die deutsche Sprache und das mit einem Witz und Ironie und wunderbar gefasst und so. Das sind also diese Inseln, das trägt dann wieder 10 Seiten sabbernder, geifernder Langeweile. Also es geht, was mich...
War dir langweilig, das Buch, ja? Kann man das
es
so?
War schrecklich. Also die treffen sich. Mhm. Der eine ist irgendwie Müllunternehmer oder sowas geworden, der andere war Lehrer. Und allein der eine erkennt also den anderen als Investor irgendwo in Anklam, einer ostdeutschen Kleinstadt, die dringend Geld braucht. Und allein schon diese Beschreibung ist, finde ich, einfach eine Unverschämtheit. Also die Ostdeutschen werden beschrieben als komplette Vollidioten, als anbiedernde, geldgeile, rückgratlose, fürchterliche Menschen, die auch noch, stellt sich dann im Nachhinein raus, also meistens ausländerfeindlich und analphabetisch sind und keiner von denen, und da treffen sich in diesem Umfeld sozusagen, treffen sich zwei Westdeutsche zufällig und reden über eine westdeutsche Vergangenheit in München, wo sie 120, gefühlt 120 Frauen flachgelegt haben, dabei über Arno Schmidt geredet haben. Also wenn das kein Altherrenroman ist und wenn das nicht irgendwie geschrieben ist von einem, der eh jetzt keinen mehr hochkriegt und sich gerne an seine glorreiche Vögelvergangenheit erinnert, dann weiß ich nicht. Ich finde, da geht es dann um was, Penisbruch im Schlafwagen von München nach Italien. Es geht darum, dass die eine Frau und die andere Frau sich dann begegnet haben. Das alles so anekdotisch hintereinander geschrieben.
Genau.
Dass man denkt so, ja, und was habe ich denn damit zu tun, bitte?
Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also es stimmt, dass ein bisschen über Vorurteile die Rede ist über Ostdeutschland, aber eigentlich ist das gar nicht der Punkt. Es geht ein bisschen auch um eine Lebensbilanz dieser beiden 70-Jährigen oder an die 70-Jährigen und tatsächlich die alten Sexgeschichten, die Männer in dem Alter sich erzählen, sind natürlich immer vor dem Hintergrund. Also man glorifiziert das natürlich und auch vor dem Hintergrund, sagen wir mal, nicht ganz mehr derselben Möglichkeiten, die man damals hatte. Das hat Uwe Timm, wie ich finde, brillant erkannt und auch ohne das irgendwie zu beschönigen und zu romantisieren, zu Papier gebracht.
Ja doch, das ist schon beschönigend. Und zwar ist es deswegen beschönigend, weil es vor der Folie der vollkommen debilen ostdeutschen, sagen wir mal, Idiotenlandschaft geschrieben ist. Hätten sich die beiden in Westdeutschland getroffen, ja, beispielsweise in München, ja, wäre die ganze Erinnerei vollkommen belanglos, weil, die hätten sich dann einfach nur so erinnert. Ja, vor 50 Jahren sah das Café so und so aus und jetzt hängt da eine ganz andere Werbung oder, keine Ahnung, Uli Hoeneß war vor 40 Jahren so und so und jetzt sieht er so und so aus. Aber dadurch, dass die Spannung, die sich im Aufbau da ergibt, ist nur, dass die Ostdeutschen sozusagen so zurückgeblieben sind und sich da zwei Wessis unterhalten über den Aufbruch in Westdeutschland vor 40 Jahren und da, wo sozusagen die Ossis noch hin müssen. Und das, finde ich, ist wirklich besser Wessi-Literatur und
naja, gut, aber man muss
Ostdeutscher halt, glaube ich, das jedes kaufen können. Es ist einfach nur...
Aber ich glaube, man muss ein bisschen auch hier mal trennen zwischen dem Autor und seiner Hauptfigur. Ich glaube, die Hauptfigur ist tatsächlich, diese Leute gibt es ja.
Ja, gibt es ja, muss man kein Buch drüber schreiben.
Warum nicht? Also wozu soll Literatur sonst da sein, als wenn man nicht die Menschen so beschreibt, wie sie eben sind oder möglicherweise sein könnten. Ja? Und ich glaube, das ist eben das was ich eben auch Uwe Timm Hoch anrechne, dass er immer quasi vor der Folie seiner eigenen Biografie, er hat das alles so erlebt, aber Typen beschreibt. Das mag sein, dass dieser Typ einen großen Anteil von sich selbst hat, aber es sind eben auch andere Typen, die genau diese Fehler natürlich haben, die du aufweist. Und das ist eigentlich das Großartige.
Das ist aber nicht großartig, das ist kleinartig, kleinteilig. Genau. Das ist einfach nur... Da ist überhaupt nichts Großartiges daran. Es wäre ja schön, um diesem Beispiel Penisbruch im Zug von München nach Rom, wo einer dieser Arno Schmidt-Rundenteilnehmer offensichtlich als Schlafwagenschaffner Geld verdient hat und dann diesem Ereignis beiwohnen konnte. Dass also ein Münchner frisch verheiratetes Ehepaar also im Zug nach Rom miteinander gevögelt hat und dann hielt der Zug und die fielen also runter aus dem dritten Obergeschoss Schlafwagen oder was weiß ich und dann brach also der Penis und dann mochten die aber nicht in Italien operiert werden, weil man wisse ja nie, was die italienischen Ärzte mit deutschen Schwänzen machen. Also sowas Bescheuertes allein über eine Seite irgendwie da.
Und man erfährt nichts außer dieser blöden Geschichte. Es tut mir leid, da gibt es keine Figur, die du da sagst. Da gibt es kein gesellschaftliches Interesse. Da gibt es nur Voyeurismus an dieser Geschichte. Und so geht es die ganze Zeit.
Genau, ganz gutes Beispiel auch für, wie ich finde, das faszinierende Herangehen. Tatsächlich ist es so, dass diese Studenten, das sind ja erwachsene Männer, Anfang der 60er Jahre, eben immer noch diesen wirklich verqueren Zugang zur Sexualität haben. Also es ist also eine Zeit am Anfang der sexuellen Revolution, ja, wo man von diesen, wie du richtig sagst, voyeuristischen Anekdoten redet. Wer weiß, ob das wirklich passiert ist. Es klingt irgendwie gut. Und das ist sozusagen die Auseinandersetzung mit Sexualität. Auch interessant, dass man verheiratet sein muss, um sowas überhaupt zu
erleben. Ja, musste damals. Also ich fand jetzt den Versprecher also ganz schön gut, die Auseinandersetzung. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht um die Auseinandersetzung, sondern es geht echt um die Auseinandersetzung. Und das kann ich mir echt sparen.
Gut, wir werden uns, glaube ich, nicht einig über dieses Buch. Von mir, ich würde sagen, absolut lesenswert, wie eigentlich fast alle Bücher von Uwe Timm. Frank,
mein Freund Frank ist nicht so. Lese ich, also ich bin ja kein Freund für diesen Tag. Erst wieder später.
Okay, wir sind keine Freunde, weil...
Weil wir können keine Freunde sein, wenn wir über Bücher reden. Sonst könnten wir ja auch gleich Parteigenossen werden.
Ja, du wirst ja nicht, ich glaube nicht, dass es eine Partei gibt, in der wir beide Platz haben. Aber.
Ja, das weiß ich nicht. Was wollte ich noch sagen? Ja.
Vielleicht, was hat dich am meisten geärgert an dem Buch? Oder ich möchte es vielleicht so fragen.
Die Arno-Schmidt-Zitate haben mich am meisten erfreut, weil sie eben tatsächlich das sind, was du von dem Resttext behauptest, was überhaupt nicht so ist. Sie sind unkonventionell, sie sind sprachlich präzise, sie beschreiben irgendwie eine Realität da in der Heide, die einfach in ihrer Prägnanz heute von gar niemandem mehr so beschrieben werden kann. Und das wieder zu lesen, fand ich einfach ganz, ganz schön. Und insofern ist das einzig Schöne an dem Buch, dass man sich mal wieder Arno Schmidt vornehmen sollte. Und
Arno Schmidt war ja damals der absolute Popstar von so einer bestimmten literarischen Szene, vergleichbar nur mit Neil Armstrong. Der hat sich auf sein Anwesen da in Niedersachsen zurückgezogen und hat kaum noch Kontakt zur Außenwelt gepflegt und schon gar nicht mit den Jüngern, die dort schon anfingen hinzupilgern. Die kamen gar nicht zum Haus. Und dann ist es aber diesen beiden am Ende gelungen, doch ins Haus von Arno Schmidt zu kommen.
Nein. Ja.
Und es ist eine wahnsinnige Enttäuschung, weil sich dieser vergötterte Schriftsteller so als so ein durchschnittlicher Spießer herausstellt. Ja, mit gehäkelten Bildchen an der Wand. Die Wohnung ist wahrscheinlich so eingerichtet wie heute einer dieser Wohnzimmerclubs hier in Mitte, wo die Jungen oder im
Aber Ort ernst gemeint,
ja, aber ja. Ernst gemeint.
Ja.
Und das verändert ja nicht nur diese Menschen, sondern sozusagen führt auch zu einem Denkprozess, also weg von
ja, aber zum falschen Denkprozess.
Weg von der Hermeneutik, würde ich sagen, hin zu einer kritischen Auseinandersetzung.
Ja, das so endet das Ganze, das mit dieser Beschreibung, wie die Begegnung von Arno Schmidt war. Und das finde ich auch wirklich ganz schön.
Finde ich schön, dass wir da noch was Gutes
schön beschrieben haben. Nur verstehe ich nicht, warum sozusagen am Ende dieses Buches die Begegnung mit Arno Schmidt steht. Also wie die es geschafft haben, tatsächlich in das Haus reinzukommen und so weiter und mit ihm zu sprechen und so. Lalala. Und am Anfang steht die Verhunzung von der ostdeutschen Gesellschaft in Anklam. Das hat auch überhaupt keine Balance. Am Anfang geht es los mit so einem Thema, Wessis in Ostdeutschland lassen irgendwie alles Mögliche raushängen, ihre Sexgeschichten raushängen und das Ende ist, in der Jugend haben sie es mal geschafft, zu Arno Schmidt ins Haus reinzukommen. Wenn das der Denkprozess ist, den diese Begegnung mit Arno Schmidt ausgelöst hat, dann ist es ein falscher, weil dann ist es sozusagen, oh, mir gefällt es nicht, wie modisch Arno Schmidt eingerichtet ist, da muss ich ja was ändern an der Oberfläche. Aber der Denkprozess müsste ja eigentlich sein, es ist scheißegal, wie der eingerichtet ist oder wie er sich gibt. Hauptsache, der Text ist gut. Und das ist ja nicht der Fall. Deswegen ist der Text oberflächlich.
Gut, okay. Was hast du uns denn für ein Buch mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Neukölln ist überall und wurde geschrieben vom Neuköllner Oberbürgermeister, vom Neuköllner Bürgermeister Buschkowski.
Ah ja, ein Sozialdemokrat, sollte man nicht meinen, aber ist, glaube ich, SPD-Mitglied, ne, Buschkowski?
Das ist ein Sozialdemokrat, ja.
Ja, ich habe es nicht gelesen, ich werde es auch nicht lesen. Ich habe allerdings einiges darüber gehört, seit Buschkowski das öffentlich hat, spielt ja so ein bisschen, oder lässt man ihn in der Liga spielen von Thilo Sarrazin.
Genau.
Also jemand, der...
Ja, das schon, aber nicht seitdem, sondern schon vorher. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun. Ja.
Sozialdemokratie schützt möglicherweise nicht davor.
Wovor?
So abgestempelt zu werden, ne? Als eigentlich so Rechtsradikaler oder im rechten Sumpf angelnder.
Ja. Nö.
Was steht denn in dem Buch überhaupt?
Was steht da drin? Da steht aus der Perspektive eines Bürgermeisters und eines Bürgers, also jemand, der die ganze Zeit durch die Stadt geht und mit Menschen spricht und von denen auch angesprochen wird, steht beschrieben, wie sich unsere heutige Gesellschaft segregiert. Das heißt, wie sich Ghettos, sagen wir mal, ethnischer Art bilden, die gleichzeitig große Trennungsgrenzen darstellen, was ethische Grundsätze angeht, also Wertegrenzen gleichzeitig darstellen und was auch bedeutet, dass bestimmte Gegenden einfach abkacken. Und diese Dynamiken sind da drin beschrieben und sie sind hochgerechnet auf unsere gesamte Gesellschaft. Und es wird einfach die Frage aufgeworfen, können wir uns das eigentlich als Land so leisten? Und da sagt er nee und dann sagt er, gibt er einfach ein paar Punkte, was sich ändern muss. Deswegen auch Sarrazin, der das auch macht. Aber der von ihm auch besprochen wird in dem Buch und da gibt es schon einige Unterschiede.
Verstehst du denn, warum Herr Buschkowski dafür so angefeindet wurde für dieses Buch?
Herr Buschkowski wird seit 20 Jahren, seitdem er sich äußert, angefeindet. Und zwar einfach deswegen wird er angefeindet, weil eine breite Masse von gebildeten Leuten und der gesamte politische Konsens darauf ausgerichtet ist, bestimmte Sachen einfach nicht wahrzunehmen. Mhm. Darum wird er angefeindet. Und das Paradigma ist dass allgemein vorausgesetzt wird, der Ausländer ist gut.
Ja.
Er ist ehrlich, er ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und darum ist
das wird er
ist von seiner eigenen Kultur, seine eigene Kultur bereichert unsere, bringt alles Mögliche rein, irgendwie Karneval der Kulturen und dies und jenes und fremde Sprachen und Exotik und so weiter. Und er löst uns sozusagen von unserer Fixierung auf die reine deutsche Rasse so ungefähr. Und die wiederum ist schlecht, weil sie hat den Zweiten Weltkrieg und den Judenmord neben anderen hervorgebracht. Und das ist so das Paradigma, vor dem Herr Buschkowski eingeteilt wird. Und da passt er einfach nicht rein. Ja.
Das ist interessant, weil ich glaube, wer bringt, hervorgebracht werden diese Thesen, die dann aber von Leuten, die dann aber ihre eigenen Kinder auf andere Schulen schicken, ne? Wenn sie in Kreuzberg oder Neukölln wohnen, da wird dann weit gefahren, um bestimmte Schulen zu finden.
Was er beschreibt übrigens,
genau.
Und kritisiert.
Oder die Leute melden sich um beispielsweise damit. Ne?
Was er beschreibt.
Oder sie, das ist glaube ich auch ein Prozess der letzten 20 Jahre seit der Wende, oder eben es findet eben auch in anderen Vierteln eine Art ethnische Segregation statt, also Prenzlauer Berg, wo ich wohne, da gibt es inzwischen zwar
Bio-Deutsch.
Eine Reihe Ausländer, aber solche, die, sagen wir mal, Kanadier sind.
Ja, genau.
Oder, so, mhm. oder neuseeländische.
Ja. Briten, Franzosen. Ja.
Franzosen, mhm. genau.
Genau. Die auch Deutsch lernen sofort. Das ist ja das Lustige, ja. dass diese Kanadier und die also Briten, die hier plötzlich auftauchen, hier so Globetrotter-mäßig plötzlich für Jahre, für 2-3 Jahre vielleicht da sind, mhm. dass die nach einem halben Jahr sprechen die Deutsch. Mhm. Die belegen sofort irgendwelche Kurse und quatschen dich auf Deutsch an. Und das ist eben der Unterschied, den Buschkowski auch beschreibt. Er sagt, wir haben eine riesen Einwanderung gehabt.
Ja.
Leider von bildungsfernen Schichten und die jetzt in der dritten Generation immer noch gebrochen Deutsch
ja,
sprechen.
Ja.
Und das belegt er mit einem Haufen von auch internationalen Studien aus den Niederlanden beispielsweise oder aus Frankreich, aus England, Großbritannien, wo er zu ähnlichen Schlüssen wie Sarrazin kommt, aber die ein bisschen anders gewichtet. Oder er sagt, naja, zum Beispiel die niederländische Einwanderung ist so, die kommen dann aus Niederländisch Antillen, Suriname und so weiter, also eher aus Ostasien. Und da ist es so, dass 95% der Einwanderer sprechen zu Hause Niederländisch.
Ja.
Und
bei uns ist das nicht so.
Und bei den Türken, die auch, oder Türken und Marokkanern, zweite und dritte größte Einwanderungsgruppe, sprechen 18% bzw. 15% der Einwandererfamilien zu Hause Niederländisch.
Ja.
Das ist der kulturelle Unterschied, der beschrieben wird.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen können. Also mich würde schon interessieren, warum, sagen wir mal, Marokkaner dann in Deutschland eher kein Deutsch lernen. Also ist das eine Art von Perspektive? Denkt man, dass man nur vorübergehend hier ist? Wird das überhaupt besprochen in dem Buch?
Die Frage des Warum, des Spracherwerbs und des Warum nicht, die wird erstmal beschrieben, dass es da größere Probleme gibt. Dann wird die These aufgestellt, die wahrscheinlich auch nicht so ganz falsch ist, dass sich da verschiedene Faktoren zu einem Phänomen verdichten. Das, der eine Faktor ist, dass es sich bei der Einwanderung hauptsächlich um bildungsfernere Schichten, also Arbeiter, sagen wir mal, Bauernarbeiter handelt. Der zweite Faktor ist die extrem autoritäre Familienstruktur in diesen Schichten. Es wird zum Beispiel nicht gesagt, dass die Türken das so sind, sondern dass die Türken, die hierher gekommen sind, also die aus Anatolien stammten und aus den Arbeiter- bzw. Bauerngegenden dort stammten und nicht etwa die aus dem Westen der Türkei, die hauptsächlich studieren und dann in die USA auswandern und da zu den Elite-Unis gehen. Ja. Ja. Das ist was vollkommen anderes. Also es geht nicht um die Türken, sondern es geht um diese Schichten.
Ja.
Und der dritte Punkt ist, also dass die autoritäre Ausrichtung der Familie dafür sorgt, dass der Sohn nicht wirklich besser werden darf als der Vater, weil der Vater hier immer noch entscheidet. Und Nummer drei ist, dass das auch noch abgeschirmt wird, dass diese Familien sich sozusagen fraternisieren mit den Autochtonen, also mit der Ursprungsgesellschaft. Ist egal, ob es Niederlande ist oder Deutschland. Das heißt, die deutsche Freundin oder der deutsche Freund der Tochter ist da ein großes Problem, auch schon im Kindergarten.
Mhm.
Und der vierte Punkt ist dann die Religion, die ganz deutlich Abgrenzung signalisiert mit Halal und Haram, also was ist gottgefällig und was ist nicht gottgefällig und verboten, sündig. Und da ist im Prinzip sozusagen der Sprung in eine zivile, säkulare Gesellschaft, wo überall Titten an den Kiosken rumhängen, natürlich eine Katastrophe.
Ja, ja. Das sind ja alles Thesen, die so eigentlich nicht neu sind, die bekannt sind. Also es ist auch bekannt, dass sie umstritten sind. Ich frage mich halt, ob Herr Buschkowski das so nochmal formuliert hat, also was seine Intention war. Es wird ihm ja vorgeworfen, dass er da eben einfach Bücher verkaufen will, weil so nach dem Motto, man wird das ja nochmal sagen dürfen. Es gibt eine ganze Menge Menschen in Deutschland, die sich da auch von so einer Political Correctness-Debatte unterdrückt fühlen, ja, und die glauben, es gäbe bestimmte Dinge, die man nicht gar denken oder auch nur sagen dürfte.
Ja, das ist sicherlich auch so. Ich warte ja nur darauf, dass du mir jetzt auch hier den Faschismusvorwurf irgendwie präsentierst. Ich glaube, der kommt auch noch.
Also ich glaube, so primitiv bin ich nicht, weißt du schon.
Ich dachte, wir sind keine Freunde jetzt. Das machst du dann, wenn wir wieder Freunde sind, ja?
Genau. Ja, muss ein bisschen geschickter sein. Mit Speck fängt man Mäuse.
Ja, gut, okay. Warum er das geschrieben hat, ich glaube, dass er...
Ich versuche jetzt die Atmosphäre sehr angenehm zu gestalten, damit du deine kryptofaschistischen Meinungen auch äußerst und nicht Angst hast, dass du jetzt einen auf den Deckel kriegst von mir.
Der schreibt das, weil er sich jetzt am Ende seiner politischen Laufbahn befindet. Gerne ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben hätte. Und dazu gehören auch Politikpunkte, die er gerne umgesetzt gesehen hätte, aber nicht umsetzen konnte, die möglicherweise zu einer Lösung der Problematik beitragen.
Wie ist das Buch denn geschrieben?
Das Buch ist so geschrieben, dass... als hätte es ein sozialdemokratischer Prolet, der es irgendwie zu was gebracht hat, geschrieben.
Das heißt, hat er denn Hilfe dabei gehabt beim Schreiben?
Das weiß ich doch nicht.
Das steht ja manchmal.
Das habe ich nicht. Ich habe es als Hörbuch gehört.
Von ihm selbst gelesen?
Nee, von einem furchtbaren Sprecher gelesen.
Ich hätte es gerne, glaube ich, von Bushido vorgelesen gehört.
Ja, so ähnlich ist es auch. Ich glaube, es ist der Schauspieler, der versucht irgendwie sowas, so eine Mischung aus, wie hieß dieser Kampfgruppenleiter da, nach der Schwule da? Kampfgruppe Hoffmann, nee.
Wie hieß das? Das ist auch so hier. Wehrsportgruppe
Hoffmann. Wehrsportgruppe, ja. So, als wäre das irgendwie der schwule Freund von der von Herrn Hoffmann gewesen, so ungefähr ist das vorgelesen. Also es ist schrecklich vorgelesen. Weil Puschkowski hat Humor, hat so einen Proletenhumor, der immer wieder durchkommt und so ist es geschrieben. Das heißt, man nimmt ihm irgendwie die Gaskammer nicht ab, die man ihm gerne unterstellen würde.
Ja. Und glaubst du, so weit geht es, dass man ihn wirklich als Faschist abstempeln möchte?
Möchte, ja klar. Mhm. Aber dazu kommt es nicht, weil er ist total bildungsorientiert. Er will eigentlich will er nur, dass man sieht, dass es die Einwanderung, die wir seit 40 Jahren hier haben, war sozusagen eine Einwanderung, wenn man so sagt, der Fabus, so sind die Leute auch ausgewählt worden von den Siemens-Managern und so, genau. Die haben sich die Hände zeigen lassen, sind das Arbeiter oder sind das Intellektuelle? Nee, sind Arbeiter. Jetzt sind die dahergekommen.
Ja. Intellektuelle wurden
und das waren nicht die, und das, ja, und das waren eben nicht die, die Hugenotten, die alle besser ausgebildet waren als die Preußen hier. Ja.
Also ich glaube, dass das Neukölln-Problem ist vielschichtig. Also es geht natürlich darum, dass man hat in den 60er Jahren Arbeiter einwandern lassen und dann im Nachhinein
auch ihre die Familie Arbeit exportiert hat. Ja, erstens aber das und dann die Arbeit exportiert hat.
Aber
ist doch klar.
Ein großer Teil der Bevölkerung in Neukölln, die heute als problematisch wahrgenommen wird, sind ja, sagen wir mal, die sogenannten libanesischen Großfamilien.
Ja. Ja.
Das hat aber, denke ich, schon auch damit zu tun, dass Deutschland zu einer bestimmten Zeit in den 80er Jahren versucht hat, andere Leute Probleme zu lösen, indem nach dem Libanon-Krieg oder in den 80er Jahren, es gab ja beispielsweise da dieses Massaker von Sabra und Shatila, wo christliche Milizen viele Palästinenser ermordet haben in einem Flüchtlingslager in Beirut unter den Augen der israelischen Armee. Und es nochmal eine riesen Flüchtlingswelle entstanden ist von Leuten, die sowieso schon jahrzehntelang vorher herumgeschubst wurden im Nahen Osten, also die oft aus Palästina stammen. Und Deutschland hat einen großen Teil von denen aufgenommen.
Mhm. Das ist ja auch richtig so, wunderbar. Und die Frage ist kann man denen keine Grenzen setzen?
Ne? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber auch stelle. Also ich muss sagen, ich ertappe mich dabei, dass ich tatsächlich fast mit dir sympathisiere, wobei nur in einem Punkt. Ich mag auch nicht die, sagen wir mal, diese als Political Correctness bezeichnete Meinung. Ich bin für Multikulti oder ich bin für diese ganzen unterschiedlichen Ethnien, aber bitte nicht in meiner Straße, bitte nicht am Kolbitzplatz, ja. Da möchte ich mal alles Bio haben, sondern natürlich dann da in der Sonderallee, da fahre ich dann auch mal hin, wenn ich Besuch habe und zeige denen, dass da wirklich jeder Laden schon arabische Schrift draußen hat und alles halal ist und so weiter, das kleine Kairo. So.
Ja.
Ist, ja. Dann fahre ich, dann kaufe ich mir diese Süßigkeiten,
ja,
und fahre auch wieder weg.
Dann, ja, ja, genau.
Das ist so der Punkt. Das mag ich auch nicht so besonders, muss ich sagen. Ja. Ich frage mich aber trotzdem, warum? Also reicht das, sagen wir mal, Champagner-Multikulturalismus, wenn man da irgendwie so ein bisschen beschwipst am Kolbitzplatz steht und
findet,
ist das alles so schön bunt hier.
Ja.
Reicht das, um dafür zu sorgen, dass wirklich bei solchen Kriminellen wie diesen libanesischen Großfamilien nicht mehr eingeschritten wird? Hängt das überhaupt miteinander zusammen? Das können doch nicht die Gründe sein dafür. Also die Berliner Polizei lässt sich doch nicht von solchen Vorstellungen leiten, oder doch?
Die Berliner Polizei lässt sich offensichtlich, so wie das Buschkowski beschreibt, einfach von der Gewalt der libanesischen Großfamilien leiten. Also der, der beschreibt das so, dass wenn dass Beamte ständig angegriffen werden,
ja,
dass Gefangene ständig versucht werden zu befreien. Also zum Beispiel, da parken irgendwie Leute in Dreierreihen, einer auf dem Bürgersteig, einer auf der Straße und einer in der zweiten Spur. Und das sind dann irgendwie 10 Leute vor einem Dönerladen. Ja, also Polizei kommt, fordert die auf, also ihre Fahrzeuge irgendwie ordentlich zu parken, wegzufahren. Ja? So, daraufhin gibt es einen riesen Massenauflauf und die Polizei muss, die 2 Polizisten, die da stehen, müssen sich plötzlich mit 50 Leuten, die wild gestikulierend auf sie einreden, dass sie gar nicht wissen, wem diese Autos gehören, dass sie ausländerfeindlich sind, dass sie abhauen sollen und so weiter, auseinandersetzen. Daraufhin holen die Verstärkung, weil sie sich das nicht bieten lassen wollen. Daraufhin gibt es eine Riesenauseinandersetzung. Irgendjemand fängt an, irgendwas zu schmeißen. Der wird festgenommen, ins Auto gelegt. Daraufhin stellen sich die anderen vor die Autos hin. Und es gibt also das Ganze eskaliert. Und dann gibt es vor Gericht, sagt der Richter, das ist aber nicht verhältnismäßig, was die Polizei da gemacht hat.
Ja, die Geschichte.
Und deswegen fahren die dann daran vorbei.
Genau, kann man auch.
Genau.
Dann gibt es so ähnliche Geschichten.
Dann gibt es Schusswechsel. Da wurden Projektile von 70 Schüssen irgendwo gefunden auf der Neuköllner Karl-Marx-Straße. Schusswechsel zwischen 2 verfeindeten Familien. Und die Polizei kann das nicht aufklären. Warum? Weil keiner von denen irgendwas sagt.
Klar, logisch.
Also dann gibt es Heiraten, die nach islamischem Recht vollzogen werden. Vielehen ist gar kein Problem.
Ja.
Ja?
Gut, okay, das wäre jetzt ein Punkt, wo man vielleicht eine Gesetzesklärung herbeiführen müsste. Ich glaube, es ist geklärt. Also wenn du zum Beispiel auch als Scheich aus Dubai mit deinen 4 Frauen einreist, dann wird das auch akzeptiert, dass das deine 4 Frauen sind. Also das Eherecht anderer Länder wird in Deutschland durchaus akzeptiert, auch wenn es hiesige Moralvorstellungen sehr stark widerspricht. Aber ich glaube, es ist nur ein Nebenaspekt, diese ganze
Geschichte. Es geht nicht um Moralvorstellungen, es geht um Schutz der Frau.
Ich frage mich, ob Heinz Buschkowski in der Lage ist, außer diesen ganzen Anekdoten aufzuzählen, die wir ja die meisten kennen, oder vielleicht auch nochmal ein paar interessante Einzelheiten dabei, aber in der Lage ist, eigentlich so eine Analyse zu liefern. Warum ist das in unserem Staat so? Oder ob das nur eigentlich eine Aufzählung ist von...
Nee, es ist eine Aufzählung, warum das so ist, sagt er, weil sich Parallelgesellschaften entwickeln und weil es verschiedene Punkte nicht... weil die Politik nicht das Instrumentarium hat, die Sachen zu ändern. Und da geht er dann halt nach Frankreich, nach den Niederlanden und nach London, Großbritannien, und guckt sich an, wie die das machen, nach Schottland auch. Dann gibt es ein paar Punkte, wo der sagt, naja, das und das müssen wir ändern. Zum Beispiel, was die libanesischen Mafia-Großfamilienstrukturen in Neukölln angeht, sagt er, das gibt es in den Niederlanden natürlich auch. So, was machen die in den Niederlanden? Die haben da hat die Polizei ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben die tatortnahe, also brennpunktnahe Staatsanwaltschaften. Sitzen. Die sitzen hinter Schaufenstern in so Läden drin und jeder kann ihnen beim Ermitteln zugucken. Es gibt Polizeistreifen, also die Kontaktbereichsbeamten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sozusagen präventiv Daten zusammengesucht werden von Familien, die Problemfälle darstellen. Problemfälle sind da nicht nur Gewaltdelikte, sondern es ist auch Steuerhinterziehung irgendwie, lustigerweise. Was ich ganz prima finde, ja. Weil es sich zeigt, dass Probleme eben nicht nur migrantische Gewalt ist, sondern sich allgemein eben auch niederländische Steuerhinterzieher sozusagen da spiegeln können. Und dann gibt es es gibt eine Vernetzung von Ermittlern und von Behörden, wozu auch dann Schulen gehören. So dass es nicht vorkommt, dass drei oder vier Intensivtäter plötzlich sich auf einer Schule versammeln können.
Okay, ich meine, das sind ja alles.
Und dann gibt es einen Punkt, will ich unbedingt noch sagen. Ja, und dann will ich einen Punkt noch sagen. Es gibt in den Niederlanden auch ein Gesetz, das die freie Wohnortwahl beschränkt.
Ja.
Das heißt, dass du, wenn du dich häufig gewalttätig zeigst, dann kann es sein, dass du einfach woanders wohnen musst und nicht in deinem Mafia-Onkel-Vetternwirtschaftsmilieu, wo du eh gedeckt wirst. Dann musst du halt von Neukölln mal nach Zehlendorf umziehen. Mhm. Ja, und dann erreicht man genau das, nämlich dass sozusagen eine Mehrheitsgesellschaft die Leute dann vielleicht doch irgendwie diszipliniert, während sich die Segregation auflöst.
Also eindeutiges Daumen hoch bei dir, ja? Bei dem Buch, wie ist das? Empfiehlst du es?
Ja, weil der Stil ist proletarisch und so, dass man es eigentlich immer so als Intellektueller nicht so wirklich ganz ernst nimmt, weil er auch immer so Witzchen macht. Und die Inhalte sind teils bekannt und teils gut nochmal zu lesen. Und die Lösungsvorschläge sind überdenkenswerter. Und das ist eigentlich das, warum ich das empfehle.
Gut, ich habe ein Buch gelesen, was sowas Ähnliches bespricht.
Ja, von wem?
Von Roberto Bolaño. Das heißt Das Dritte Reich. Es ist ein Buch, was auf eine rätselhafte Weise hochgelobt wird. Hat vielleicht mehr mit dem Autor zu tun als mit dem Buch selber. Mhm. Ich möchte eigentlich davor warnen, es überhaupt in die Hand zu nehmen. Es ist unglaublich langweilig und schlecht geschrieben. Wir müssen eigentlich analysieren, warum es schlecht geschrieben ist.
Ja.
Also Roberto Bolaño, Schriftsteller, der in Santiago de Chile geboren wurde und in Barcelona gestorben ist, lange Zeit in Blanes gelebt hat. Das ist ein Ort an der Costa Brava. Und der, er beschreibt hier, das ist ein Roman eines Urlaubs eigentlich. Mhm. 4 Wochen Urlaub, ein deutscher Tourist, von denen es ja viele gibt da, an der katalonischen Mittelmeerküste, schreibt jeden Tag Tagebuch. Das macht er auch deswegen, weil er ist eigentlich professioneller Spieler. Er spielt so ein Strategiespiel, das heißt Das Dritte Reich. Mhm. Das ist so ein Brettspiel, da ist er deutscher Meister.
Ach, ich dachte, das ist ein Computerspiel, stimmt gar nicht.
Das ist ein Brettspiel, ja.
Brettspiel, ja.
Das Buch ist 1989 fertig geworden und es spielt so in den 70er, 80er Jahren, wenn man das vermuten kann. Eigentlich, wie ich finde, unheimlich interessante Motive auch. Er verschanzt sich in seinem Hotelzimmer, um dieses Spiel zu spielen, da zu üben. Und es gibt eine Sache, er ist eben ein unangefochtener Meister eigentlich in dem Spiel, aber eine Sache, die ihn wurmt, ist, dass er immer wieder kritisiert wird für seine Fachartikel, die er darüber schreibt, über dieses und andere Strategiespiele. Mhm. Man muss halt sagen, das ist ein Spiel, und das gibt es wirklich. Das Brettspiel ist die europäische Landkarte und da wird dann mit Spielsteinen wird der Zweite Weltkrieg nachgespielt. Mhm. Die kleinen Steine sind dann einzelne.
So wie Risiko.
Ja, ähnlich, genau. Risiko. Und da kann man dann mit verschiedenen Kriegsparteien versuchen, dem Zweiten Weltkrieg einen anderen Ausgang zu geben. Was ja ein bisschen auch darauf hinführt, zu der These, dass der Zweite Weltkrieg nur so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, weil strategische Fehler gemacht wurden. Mhm. In diesem Spiel ist es klar, dieser Spieler, der am liebsten natürlich die deutsche Reichsposition einnimmt und dann durch andere Züge, also beispielsweise Spanien schon 1940 zu besetzen überhaupt oder andere Dinge, andere Bündnisse zu schließen, und es ihm immer wieder gelingt, den Zweiten Weltkrieg auf dem Brett zu gewinnen. Ja. Mhm. Er zieht sich zurück und schreibt
Tagebuch. Das wird diskutiert, also warum
das wird
hat Deutschland verloren oder was?
Ja, nicht so direkt, aber an bestimmten Spielverläufen wird klar gemacht, welche strategischen Fehler, was man strategisch anders machen müsste.
Und eigentlich. Was sagt er da?
Andere Bündnisse, im Prinzip...
zum Beispiel?
Ja, beispielsweise, wie ich sagte, also Spanien nicht außen vor lassen, sondern besetzen und gleich, das ist ein gutes Beispiel, und gleich ist unten bis Gibraltar. Weil dadurch, durch die Meerenge von Gibraltar, hatten die Briten ja die ganze Zeit über Zugang zum Mittelmeer.
Mhm.
Und konnten da in Kreta und sonst wo rumfuschen.
Kann man denn Spanien besetzen? Auf dem Brettspiel schauen wir aus.
Ja, man kann natürlich Spanien besetzen. Es war ja ein Land, was...
Wie denn?
In dem man dort...
Da gibt es ja gar keine Grenze dazwischen.
Naja, man hatte ja Frankreich ja schon
besetzt. Ach so, da, zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Frankreich war ja schon besetzt, man hätte...
Ach so.
Genau, also das ist zum Beispiel so eins.
So wie dann Napoleon.
Weiter runtergehen bis Gibraltar, dann hätte man diese Meerenge da unter Kontrolle. Also das ist so. Und dann hätten die Briten ganz andere Möglichkeiten, wären ihnen nur geblieben, strategisch vorzugehen. Naja, die Frage ist, ich wollte das, gleichzeitig passieren viele Dinge in diesem Urlaub. Also er lernt komische Leute kennen, es verschwindet dann auch mal jemand. Er hat dann auch so eine Liebschaft und so. Aber alles ist geschrieben in so einem naiven und so ein bisschen tölpelhaften Tagebuchstil. Und das ist das, was mich eigentlich daran interessiert, beziehungsweise auch ein bisschen anwidert, warum Roberto Bolaño, der ein guter Schriftsteller sein soll, mit Absicht so schlecht schreibt. Also ich glaube, er versucht schon, sich in jemanden, in diese Figur reinzuversetzen, die von sich selbst sagt, dass sie nicht schreiben kann und das auch benutzt, um zu schreiben zu üben. Aber es ist sozusagen so dreimal gewendet, Meta, hört man da, Strukturalismus. Also jemand, der hat auch Borges gelesen, es geht gar nicht so sehr also um die Geschichte, sondern ums Schreiben und ums Lesen und um Geschriebenes zu lesen, darüber wieder zu schreiben.
Ja, lernt man, warum Deutschland den Krieg verloren hat oder nicht? Bitte mit Ja antworten oder Nein?
Nein.
Lernt man, etwas über die Vereinfachung von Spielen im Vergleich mit der Realität?
Auch nicht.
Lernt man irgendetwas über, wie eine menschliche Beziehung heute erfolgreich geführt wird oder scheitert?
Na, man lernt ein bisschen was über menschliche Beziehungen, aber es ist eigentlich auch sehr realitätsfern.
Also nein, genau. Lernt man etwas über die eigene Schaffenskraft der Sprache?
Darüber lernt man was, ja.
Ah, was?
Ich glaube, man kann lernen, dass man diese Fehler nicht wiederholt.
Nur negativ lernt man etwas.
Man lernt negativ etwas, ja.
Dadurch, dass es nicht gelungen ist, lernt man, dass man es so nicht machen soll.
Ja.
Ach so, meine Güte.
Sehen, ja. Also wenn ich jetzt...
Quält man sich durch dieses Buch?
Sehr, ja. Ich habe es auch gar nicht bis zum Ende durchgelesen können.
Obwohl du das in deinen Blog reingestellt hast und wir jetzt hier darüber reden, hast
obwohl
du
ich wochenlang nicht... Zeit hatte, obwohl ich die Sätze hier nochmal verschoben habe, habe ich es nicht geschafft, das durchzulesen.
Ach weil du es mir meine zu langweilig Güte. War. Hast du denn wenigstens das Ende gelesen?
Ja, das Ende habe ich gelesen. Ja.
Und wie geht's aus?
Es gibt
kein Ende. Ja. Also, wie geht's trotzdem aus? Wie geht's aus?
Ja, es endet wie das Hornberger Schießen. Es wird nicht recht aufgeklärt, wie die Person, die irgendwann verschwindet, wo die eigentlich auftaucht. Das Einzige, was vielleicht sich ändert, ist, dass die Hauptfigur, also der Tagebuchschreiber, sich dazu entschließt, von den Strategiespielen wegzugehen und hin zu einem Leben als Schriftsteller.
Also ich lese mal den letzten Satz, die zwei letzten, drei letzten. Der Verbrannte saß weit entfernt von den Booten mit gekreuzten Beinen da und schaute gen Sonnenaufgang. Er konnte ebenso gut tot und nur weiter im Gleichgewicht sein. Ich ging auf ihn zu, nur ein kurzes Stück, und nahm Abschied. Wer ist da verbrannt?
Ja, der Verbrannte ist eine der Hauptfiguren dieser Erzählung. Das ist ein Typ, der... an diesem Strand lebt, der ist der Verbrannte, El Quemado auf Spanisch, weil er total verbrannt ist, im Gesicht und am ganzen Körper.
Ach so.
Der lebt da in so einer Bootsburg, der hat sich aus Booten eine Burg gebaut, alles hochsymbolisch, und der ist eigentlich ein Rätsel, wo er eigentlich her ist, auch sein Gesicht verbrannt ist. Und der beginnt irgendwann mit der Hauptfigur, der Deutscher ist ja Udo Berger, dieses Spiel zu spielen und beginnt ihm wirklich gefährlich zu werden. Ja, und das ist ein bisschen auch so ein Spannungselement, woher hat der Verbrannte seine Informationen über dieses Strategiespiel und über den Zweiten Weltkrieg. Ist es klar, er schließt sich kurz mit anderen. Irgendwann wird klar, wo er diese Verbrennungen haben könnte, nämlich weil er in Lateinamerika, in einer der damals ja zahlreichen faschistischen Diktaturen in Lateinamerika, stark gefoltert wurde. Wird ein bisschen unklar. Aber da, ja. Mhm. Das ist der Verbrannte.
Ach so. Und der sitzt jetzt da und der könnte ebenso gut tot sein.
Ja.
Und warum nimmt der Abschied?
Eine Sache, glaube ich, muss ich über dieses Buch noch sagen. Roberto Bolaño ist 2003 gestorben. Er hat dieses Buch selber nicht veröffentlicht. Es ist, und da muss man das daraus, das ist da vielleicht die zweite Sache, die man lernen kann. Also Vorsicht mit der eigenen Brut, ja, was die also mit dem eigenen Erbe und so weiter macht, wenn man was hinterlässt. Die haben natürlich seinen Schreibtisch durchsucht und haben ein paar Sachen gefunden, die er nicht veröffentlicht hat. Ein paar Sachen war klar, da ist die Veröffentlichung geplant, das hat man dann gemacht, zum Beispiel dieser lange Roman 2666. Bei diesem Buch weiß man es nicht und es ist doch stark davon auszugehen, dass er sich wirklich entschieden hat, zwischen 1989, wo er es geschrieben hat, bis 2003, er sich nicht dazu entschließen konnte, es zu veröffentlichen. Ja, warum wohl? Ja, weil er nicht dazu stehen konnte, entweder das oder weil es vielleicht einfach unfertig ist. Mhm. Und genau so wirkt dieses Buch. Ja, es ist eine unfertige Skizze. Ja, es ist so, wie wenn man schnell mal hinhaut, wie das Buch sein könnte und dann im Nachhinein es versucht auszuarbeiten. Schriftsteller arbeiten ja unterschiedlich. Es gibt aber welche, die eben x-mal überarbeiten. Und dann etwas schön machen, den Feinschliff am Ende machen. Das hat er noch nicht gemacht, sich vielleicht dagegen entschieden, es überhaupt zu machen. Insofern ist es eigentlich, ein Verbrechen würde ich nicht sagen, aber es ist doch ein starkes Vergehen, ein starkes Übergehen deines Willens, das zu veröffentlichen. Es wäre ihm wahrscheinlich sehr peinlich, wenn andere lesen würden, was er da geschrieben hat.
Aber es sieht schön aus.
Schön gemacht, schönes Buch.
Schön gemacht, haptisch, es ist sehr schön. Ja,
genau.
Und es ist natürlich auch das Bolaño mit dem Kringel über dem N und dann das Dritte Reich ist natürlich ein sehr attraktives, eine sehr attraktives Cover hier.
Reden wir doch schnell noch, wenn du nichts dagegen hast, über das Buch, was wir beide nicht gelesen haben.
Mhm.
Stefan Grünewald, Die erschöpfte Gesellschaft.
Ja.
Richtig. Das hat mich eigentlich gleich interessiert, muss ich sagen.
Ja.
Ich wüsste eigentlich gerne, was drinsteht. Was weißt du denn über das Buch?
Ich weiß eigentlich außer dem Titel jetzt irgendwie relativ wenig über das Buch und außer, dass es sozusagen mich deswegen interessiert, weil ich vor nicht allzu langer Zeit in einem Antiquariat für 1 Euro das Stück wunderbare Bücher über die deutsche Geschichte von Herrn Treitschke, das ist ein Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der also so ultra-rechts, also nationalist, nicht nationalistisch, monarchistisch eingestellt ist, gekauft habe, so mit Goldeinband und so, ganz interessant. Und das 19. Jahrhundert Geschichte, und da wird ein bestimmter Begriff von Deutschland geprägt. In Abgrenzung zu Frankreich. Und der zieht sich also über die ganzen 7 Bände, die ich nicht gelesen habe, sondern wo ich immer nur reingeguckt habe, aber den es heute nicht mehr gibt. Und das ist eben das Gegenteil von Die erschöpfte Gesellschaft.
Aber das ist so wohl ausgeschlafen, ne?
Nein, ja, das ist eine erwachende Gesellschaft. Eine frische, eine bildungshungrige, eine Gesellschaft, die voller Ideen steckt, die jetzt verwirklicht werden sollen. Eine Gesellschaft, die lernhungrig ist. Eine Gesellschaft, die in die Zukunft schaut, die viele Kinder hat. Eine Gesellschaft, die nicht verfeinert, absterbend in einer bürgerlichen Monarchie wie unter Napoleon III. In Frankreich beschrieben wird, sondern die sozusagen zusammenrückt und irgendwas schaffen will und jetzt gerade einen jungen, neuen Nationalstaat gegründet hat und nach vorne geht. Ja.
Ja.
Und das ist jetzt 100 Jahre später oder 100... 30 Jahre später, ja, kommt dieser Titel. Und was mich interessiert hat, war sozusagen der Klappentext, den du mir irgendwo vorgelesen hast, dass sich das Buch möglicherweise genau darauf bezieht, was ich gerade beschrieben habe, nämlich auf ein Bild von Deutschland, das eben so ist, wie gerade gesagt, wo es viel um Gedanken geht, um Ideen, um die Verwirklichung davon und um ja, bürgerliche Visionen. Das eben heute sozusagen in einer Lethargie befallen ist. Mhm. Und das scheint dieses Buch zu beschreiben. Und mich würde interessieren, ob es ein gewisses Niveau hat.
Ja, es würde mich auch interessieren, nochmal ein Wort zu Treitschke. Das Interessante ist ja, dass man sich gefragt, also es gibt eine ernsthafte Theorie, die sich fragt, warum eigentlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, nachdem natürlich, das war, stand ja am Ende dieser erwachenden, wachsenden Gesellschaft, ist ein Krieg, der nicht hätte ausbrechen müssen. Es gab nicht wirklich einen Kriegsgrund oder es gab viele Kriegsgründe, die vorher auch nicht dazu geführt haben, dass der Weltkrieg ausbricht. Einer der Gründe, und das ist eine ernsthafte Theorie, ist, dass man sagt, dass der deutsche Kaiser immer um 4 Uhr morgens aufzustehen pflegte und ab 4.30 Uhr dann seine Untertanen regierte oder Weltpolitik machte und dann erwartete, dass seine Generäle und sein Stab, seine Minister eben dann dastehen. Und das ist also aufgrund der ganzen Belastung, die hatten keine Mittel zu sagen, ich muss aber ausschlafen, sondern Kaiser rief, also müssen die da sein. Mhm. Schon alleine wegen der Übermüdung dieser, sagen wir mal, deutschen Spitzenkräfte, die keine Mittel mehr hatten, sich vor der Paranoia zu schützen, die dann dazu geführt hat, also es ist ja klar, dass man zu wenig spielt.
Wer sagt das?
Habe ich vergessen.
Das darf man doch nicht vergessen, wenn man so eine steile These bringt.
Ja, finde ich, weil es auch gar nicht so steil, finde ich sehr überzeugend, dass also die also diesen, wenn man sich diesen Krisenstab ansieht, die waren alle so übermüdet und psychisch angegriffen im Grunde, dass sie keine Mittel hatten zu sagen, naja, setzen wir uns erstmal, trinken wir erstmal einen Tee und gucken wir erstmal, ob wir mit den, das in Serbien da anders lösen können. Okay, da ist eine Thronfolge erschaffen worden, müssen wir deswegen jetzt wirklich losschießen oder und so weiter. Und wenn die Briten das und das machen, bedeutet das für mich das, was wir glauben, was es bedeutet. Es gab also damals auch schon vielleicht eine sehr erschöpfte Gesellschaft, die Vorstellung, also die Sekundärtugenden waren sehr stark und die Sekundärtugend, ich muss ausgeruht sein, gab es nicht. Es gab nur die, ich muss aufstehen, ich muss da sein, ich muss bereit sein. Und sei es eben auch 18 Stunden am Tag, 20 Stunden am Tag. Was mich an dem Buch interessiert, ist vor allem, es geht eben nicht, wie man meinen soll, es ist nicht ein weiteres Buch über Burnout und Ähnliches, über die Belastung der Arbeitsgesellschaft, glaube ich jedenfalls, sondern es geht darum, mehr zu träumen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, die Sache. Ja, dass man, also es geht nicht darum, mehr zu schlafen, sondern mehr zu träumen und auch dem Träumen, dem Irrealen sozusagen wieder mehr Wert zu geben in unserer gesamten Bewertung. Das ist aber jetzt, ehrlich gesagt, nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was in dem Buch steht.
Ja, das würden wir herausfinden müssen, weil wenn es darum geht zu träumen, dann wie willst du denn träumen ohne schlafen? Tagträumen, umsetzen.
Man kann auch
tun.
Träumen, ja. Ja. Man kann träumen auch ohne zu schlafen.
Ach so.
Und schlafen ohne zu träumen. Gut.
Deutschland erträume.
Deutschland erträume, genau.
Schlaf, Kindlein, schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Deine Mutter ist ein Murmeltier. Wie geht's weiter?
Was kann das arme Kind dafür?
Da war doch auch noch irgendwas mit Pommerland ist abgebrannt,
ja,
oder?
Pommerland ist abgebrannt. Vater ist in Pommerland, Pommerland zieht in den Krieg und so weiter.
Ja.
Ja.
Lass uns das nochmal singen.
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Dein Vater ist ein Schaf.
Ja, aber so geht es nicht.
Deine Mutter ist in Pommerland.
Flieg, Maikäfer, flieg.
Ist abgebrannt.
Flieg, Maikäfer, flieg. Dein Vater ist im Krieg.
Ach so, geht's.
Der Vater ist im Krieg.
Und dann?
Die Mutter ist in Pommerland und Pommerland ist abgebrannt. Flieg, Maikäfer, flieg. Herzlichen Dank, bis dahin. Schön, dass du mitgemacht
hast. Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.